und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Auf dem Finanzportal OnVista findest du nicht nur aktuelle Informationen rund um das Thema Börse und Geldanlage, sondern auch verschiedene Ratgeber und Vergleiche zu unterschiedlichen Finanzthemen. Unter anderem erwarten dich Informationen rund um die Themen ETFs, Robo-Advisor, Tages- und Festgeld, Depotvergleiche und noch viel mehr. Der Bereich bei OnVista wird immer wieder um neue Inhalte ergänzt, daher lohnt es sich hier regelmäßig vorbeizuschauen, um nichts zu verpassen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zum Ende des Monats, wie immer die Aktie des Monats. Und natürlich habe ich mir auch wieder Unterstützung geholt, und zwar den Thomas Brandl. Thomas, grüß dich.
Servus Daniel, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir uns ja zum Dividenden-Special auch wieder einen Dividenden-Aristokraten ausgesucht. Und zwar dieses Mal die Kerry Group. Aber bevor wir uns das Unternehmen näher anschauen, würde ich vorschlagen, Thomas, stell dich nochmal ganz kurz vor und erzähl mal unseren Hörern, mit wem sie es heute wieder zu tun haben.
Genau, gerne. Also mein Name ist Brandl Thomas. Ich bin 33 Jahre alt, vom Hauptberuf Maschinenbauingenieur für eine italienische Firma. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und komme aus Regensburg in Bayern.
Genau, man hört's.
Ja, man hört's, ja, man kann es nicht leugnen, es hilft nichts.
Genau, so ist es.
Also Hauptinvestitionsschwerpunkt bei mir sind Aktien. Da bin ich seit 2006 investiert, bringe also schon ein bisschen Erfahrung mit in dem Ganzen. Habe das auch ein bisschen zu meinem Nebenberuf gemacht, das ganze Thema. Bin seit 2015 freiberuflicher Autor für Fool.de. Und habe seit 2017 meinen eigenen Blog über Aktien, der heißt Aktien für Jedermann. Und ja, beides beschäftigt sich im Prinzip mit Aktienanalyse, Börse, ETFs, alles, was halt rund um das Thema Börse dazu gehört.
Perfekt. Ja. Verlinken wir dann in den Shownotes, dann kann jeder, der da Interesse hat, auch mal bei deinem Blog vorbeischauen. Perfekt. Dann, bevor wir starten mit der Analyse selbst, nochmal ein ganz kurzer Disclaimer natürlich von unserer Seite. Wir stellen euch das Unternehmen natürlich jetzt im Detail vor. Ich bin noch nicht investiert, der Thomas auch noch nicht, hat er mir im Vorgespräch gesagt, aber was nicht ist, kann er bald werden.
Genau.
Und nichtsdestotrotz, wir stellen euch das Unternehmen heute vor. Ihr solltet euch aber natürlich selbst überlegen, ob ihr dann wirklich in das Unternehmen investiert. Das heißt, wir sprechen hier keinerlei Empfehlung aus, sondern wollen euch einfach das Unternehmen heute näher bringen und mal aufzeigen, was so dahinter steckt und was das Unternehmen so treibt. Und ja, zum Einstieg würde ich vorschlagen, lass uns doch mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen, Thomas. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte. Wo ging es da los und wo hat die Kerry Group ihre Wurzeln?
Genau, sehr gerne, Daniel. Also die Kerry Group ist ein irisches Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie. Die meisten, oder so ist es mir auch gegangen, würden da vielleicht jetzt an die Kerry Butter im Supermarkt denken. Die ist ja bei uns auch recht bekannt. Das ist aber nicht so. Also gerade die Kerry Butter gehört nicht zur Kerry Group und hat damit eigentlich nichts zu tun. Die haben auch eine Butter, kommen wir später noch drauf. Aber das ist halt nicht die bekannte. Also, genau, hat damit nichts zu tun. Gegründet ist das Unternehmen 1972 im Südwesten Irlands worden. Hat ein bisschen eine komische Entstehung, würde ich jetzt einmal sagen. Am Anfang hat das Unternehmen nämlich am Staatskonzern gehört, 8 umliegenden Landwirten und am US-Konzern. Man hat damals ausschließlich Milchpulverkonzentrat für den US-Markt produziert. Das ist jetzt eigentlich von Anfang weg schon ein bisschen eine komische Konstellation, dass ein irisches Unternehmen in Irland gegründet wird, aber eigentlich von Anfang an extrem auf den US-Markt ausgerichtet war. Und das werden wir nachher noch sehen. Das hat sich bis heute eigentlich noch so ein bisschen gehalten, etabliert, der Fokus auf den US-Markt. Das ist eigentlich irisches, europäisches Unternehmen, bilanziert auch in Euro und alles. Hat aber eine starke Bindung zum US-Markt schon immer gehabt, seit seiner Gründung. Genau. So, was macht jetzt das Unternehmen oder mit was hat es angefangen? Wie gesagt, es hat alles mit Milchpulverkonzentrat angefangen, ist rübergeschickt worden in die Staaten so zu anfangen. Und dann ist eigentlich relativ lange schon mal nicht viel passiert an dem grundsätzlichen Geschäftsmodell. Bis 1982 der Einstieg ins Fleischgeschäft erfolgt ist mit einer Übernahme von Denny und Duffys. Das scheint jetzt in Irland relativ bekannt zu sein. Bei uns ist es das nicht, aber das war praktisch so dann ein ganz neuer Bereich, wo man eingestiegen ist. Abseits vom Milchpulver ist man im neuen Fleisch- und Wurstgeschäft eingestiegen mit dieser Übernahme. 4 Jahre später ist man dann an die Börse gegangen in Dublin, also 1986. Seitdem ist man börsennotiert. Ein Jahr später haben wir dann angefangen, Dividende zu zahlen, und hat seitdem stetig erhöht. Deswegen ist heute auch unsere Aktie des Monats, weil es ist ein Dividendenaristokrat seit 1987. 1987 ist die erste US-Fabrik gegründet worden für Lebensmittelzusatzstoffe, und das ist jetzt eigentlich relativ spannend, weil das eigentlich der heutige Schwerpunkt des Unternehmens ist. Kommen wir später im Detail noch drauf, was das genau zu bedeuten hat. Aber da ist eigentlich der Ursprung der heutigen Kerry Group oder der Schwerpunkt der heutigen Kerry Group gelegt worden mit dem Lebensmittelzusatzstoffgeschäft. Die nächsten Jahre waren eigentlich gekennzeichnet von weiteren Übernahmen im Fleischbereich, im Wurstbereich, Lebensmittelzusatzstoffe, Inhaltsstoffe, Milch. Also man hat wahnsinnig viel übernommen. Die nächsten, ja, 10 Jahre hat man wie wild zugekauft. Und das ist eigentlich auch der Hauptwachstumstreiber von dem Unternehmen. Also Übernahmen, ja, gehören da zum Geschäftsmodell dazu. Die übernehmen kleinere bis mittelgroße Konkurrenten oder Bereiche, wo sie ja für sich halt sinnvoll sehen, zu ihrem bisherigen Geschäft dazuzunehmen und wachsen eigentlich hauptsächlich so. Also ich habe jetzt nicht alle Übernahmen aufgeschrieben, aber also die Geschichte ist gekennzeichnet von Übernahmen, das ist ja Wahnsinn. Die haben zukauft, gibt es kein Morgen mehr. Genau. 1997 ist dann die erste Fabrik in Asien gegründet worden. Also da hat man dann zusätzlich zum europäischen und zum US-Markt ist man auch aus dem asiatischen Markt gegangen. Dann weitere Übernahmen getätigt, überraschend, im Lebensmittelzusatzgeschäft.
Was versteht man denn jetzt unter einem Lebensmittelzusatz? Also später werden wir mit Sicherheit dann nochmal drauf kommen, aber nennen wir halt kurz ein Beispiel, bloß damit man sich was darunter vorstellen kann.
Also im Prinzip ist ja, wenn man sich halt viele Lebensmittel anschaut, die wie heißt jetzt das hinten auf der Verpackung drauf, die Zusatzstoffliste oder die
Die
Bestandsinhaltsstoffe,
Inhaltsstoffe.
genau. Da sind ja eigentlich unglaublich lange Listen drauf. Und solche Sachen kommen eben dann von der Kerry Group. Also die Ausgangsbestandteile, die Basisteile von vielen Lebensmitteln, die kommen ja nicht von den Herstellern selber, sondern die kommen von ja, solchen Unternehmen wie der Kerry Group und werden dann zum Beispiel bei Nestlé oder Unilever oder wie die alle heißen, zu ihren fertigen Produkten gemacht.
Ah, das heißt sowas wie Geschmacksstoffe, Süßstoffe, weiß ich nicht, was
Genau.
sonst noch so alles gibt. Ah, okay, verstanden.
Süßstoff ist ganz klassisch, aber wie du gesagt hast, Geschmacksstoffe, also wie so, gerade so von fertigen Lebensmitteln, das hat damit natürliche Sachen gar nicht mehr so viel zu tun. Da ist eben bezeichnet sich die Kerry Group selbst als das weltweit führende Unternehmen im Bereich von Zusatzstoffen, Geschmacksstoffen.
Okay, verstanden.
Süßstoffen, ich komme nachher noch ein bisschen auf die Details drauf, also sehr breit gefächert, im Prinzip alles, was man halt braucht, um ein Nahrungsmittel auf den Geschmack zu bringen, den man halt heute bei uns gewöhnt ist, praktisch.
Verstanden.
Genau. 2015 ist dann eigentlich auch wieder was Interessantes passiert, nämlich der Startschuss für Kerry Taste und Nutrition. Sogenannte Wellbeing-Produkte sind da dazu genommen worden. Das geht halt jetzt ein bisschen weg von dem rein, ich will das Essen besser im Geschmack machen. Vielleicht auch auf einem relativ unnatürlichen Weg. Hinzu, ich möchte es funktional machen als Essen. Also was gibt es da alles für Wellbeing-Produkte, Anreicherung mit Protein, weil man ja heute viel Eiweiß konsumiert, weg von Salz, weg von Zucker, also in die Gesundheits-Wellness-Drinks, um sich halt auch, also war eine funktionale Komponente praktisch haben. Also nicht rein der Geschmack, vorher war es halt mehr der Geschmack, der im Vordergrund stand. Und das ist eben dann die Erweiterung um eine funktionelle Komponente. Das haben wir 2015 schon angefangen.
Ah,
Und
okay.
da denke ich, setzt man eigentlich auf einen relativ, ja, wichtigen Trend.
Ja, das stimmt. Im Supermarkt sehe ich beispielsweise bei den Joghurts oder hier bei den, weiß ich nicht, den Frühstücks. Also ich esse ja morgens zum Beispiel total gern so ein Joghurt, und ist aber auch nicht unbedingt nur so ein Naturjoghurt, sondern halt im Zweifel halt so ein Joghurt, wo ein bisschen Geschmack noch mit drin ist, ja. Und Da bin ich jetzt am Joghurtregal mittlerweile vorbeigehe, ist jeder zweite steht ganz groß drauf, dick Protein, Joghurt oder weiß ich nicht, irgend sowas in der Richtung. Und das führt wahrscheinlich genau in diese Richtung, diese Wellbeing-Produkte.
Ja, genau. Und also ich glaube halt einfach, dass da ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein mehr und mehr am Kommen ist. Also dass nicht nur der Geschmack zählt, sondern dass man sich schon nachher überlegt, ja, muss jetzt das fünfte, sechste Essen am Tag mit Zucker sein, muss es unbedingt so viel Fett haben. Und in genau die Richtung ist eben die Calgroup unterwegs, dass man da Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, Basiskomponenten entwickelt, die wo eben das ermöglichen. Genau. Genau, das war es eigentlich von der Geschichte her bis heute. Also wie gesagt, gegänzt einem vor Übernahmen. Das hat jetzt aus Investorensicht natürlich schon Vor- und Nachteile. Bisher haben die das immer gut gemacht, das werden wir bei den Kennzahlen später sehen. Extrem stabil gewachsen, keine großen Einbrüche. Auf der anderen Seite sind Übernahmen natürlich schon immer ein Risiko. Also wer schon mal in ein bisschen Mischkonzern gearbeitet hat, ich habe das Vergnügen schon gehabt praktisch. Das ist nicht immer einfach. Gerade über die ganze Welt verstreut, muss man sich halt drüber im Klaren zu Übernahmen, die bergen halt ein Risiken. Das kann auch mal in die Hose gehen.
Ja klar, aber so wie es ich jetzt verstanden habe, ist das ja so deren eigentlich fast schon Hauptgeschäft, so neben den eigentlichen Produkten, die wirklich zusätzliche Übernahmen zu tätigen.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich Philosophie. Ist ganz witzig, weil ich gerade andere irische Firmen analysiere und das ist alles geil. Also vielleicht ist man da in Irland einfach, das liegt in dem Blut, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt sehr auffällig. Es sind schon wirklich viele Übernahmen. So dass man eigentlich fast den Eindruck hat, also organisches Wachstum war da gar nicht so viel, aber die finden halt immer wieder Übernahmeziele. Und wie gesagt, für Carry Group spricht ganz klar, das hat bis jetzt super funktioniert. Man sollte halt immer ein bisschen bewusst sein, wenn man da halt mal daneben greift, das kann halt schon teuer werden. Da kann halt auch mal ein Jahresgewinn jetzt gut ausfallen. Das ist halt in meinen Augen immer ein bisschen Risiko dabei.
Okay, jetzt weiß ich, du hast auch zusätzlich zu der Historie, zu der eigentlichen Historie von der Carry Group, hast du auch noch die historische Performance aufbereitet. Führ uns doch da mal kurz durch.
Genau, und das war eigentlich ganz interessant, weil also Schwerpunkt von der Carry Group ist inzwischen ganz klar das Taste- und Nutrition-Geschäft, also die Inhaltsstoffe, Basiskomponenten und so weiter. Und das eigentliche Endkundengeschäft, also die Packung Wurst, das Fleisch, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Also Carry Group ist eigentlich hauptsächlich in dem Taste- und Nutrition-Geschäft tätig, sprich in die Inhaltsstoffe. Und das scheint eine relativ lukrative Geschichte zu sein. Die Carry Group-Aktie ist in den letzten 10 Jahren um 380% gestiegen. Ein direkter Konkurrent von der Carry Group ist Symrise. Das ist ein deutsches Unternehmen, ich glaube im MDAX, bin mir nicht unbedingt M oder SDAX auf jeden Fall notiert. Das ist um 412% gestiegen die letzten 10 Jahre. Also praktisch auch Inhaltsstoffe herstellen. Und wenn man sich jetzt so klassische Lebensmittelkonzerne anschaut, wie Nestle oder Danone, die sind deutlich zurück hinter der Performance. Also bei Nestle waren es 91,5% auf 10 Jahre und bei Danone 38,1% auf 10 Jahre. Die sind halt deutlich zurückgeblieben. Gut, muss man relativieren, Dividende ist ein bisschen höher bei Nestle und Danone, aber trotzdem ist die Performance also klar besser. Was jetzt für mich zeigt, dass es doch ein recht lukratives Geschäft sein muss mit den Inhaltsstoffen, die Basiskomponenten. Dass es vielleicht nicht so hart umkämpft ist bei den Endkunden oder wie es im Endkundengeschäft ist bei Nestle und Danone, sondern dass da einfach mehr zum Holen ist, weil das sind schon beeindruckende Renditen für ein Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich. Das ist jetzt kein Amazon oder so.
Ja, okay. Genau. Wobei man muss natürlich immer dazu sagen, die historische Performance hat natürlich erstmal nur die Aussagekraft der historischen Komponente, sage ich mal, und kann natürlich auch nicht dazu sagen, so wie es in den letzten 10 Jahren lief, dass es die nächsten 10 Jahre genauso läuft. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Aspekt und da mal auch den Vergleich mit der direkten Konkurrenz oder mit der auch indirekten Konkurrenz wie Nestle zu sehen, das ist mal auch ganz spannend.
Also für mich hat es halt der Unterschied zeigt, dass auf jeden Fall das Segment Lebensmittelzusatzstoffe, Wellbeing, Food und so weiter, dass das auf jeden Fall ziemlich lukrativ zu sein scheint, weil ansonsten wäre so so entwickeln kaum zustande kommen. Natürlich kann es in der Zukunft was ändern, ganz klar, hast du völlig recht.
Aber dann lass uns doch mal auch ein bisschen tiefer reinsteigen in das Geschäftsmodell, in das Eigentliche von der Carry Group. Führ uns doch da mal so ein bisschen durch die Bereiche und was da genau dahinter steckt. Wir haben jetzt schon ein paar angerissen, aber nichtsdestotrotz lass da mal ein bisschen tiefer reingehen.
Also das Geschäftsmodell oder das Geschäft von der Carry Group ist in 2 große Segmente unterteilt. Das ist einmal Taste und Nutrition und Consumer Food, sprich einmal die Geschmacksstoffe und einmal Endverbrauchergeschäft. Und es ist, wie gerade schon angeschnitten, ganz klar, Taste und Nutrition ist ganz klar der Schwerpunkt. Macht 82% vom Umsatz aus, vom Gesamtkonzern. Und da 18% kommen aus dem Endkundengeschäft. Also, wie gesagt, die Fleisch, Wurst und die paar Milchprodukte, die sind, machen nur 18% aus. Interessant ist halt, das bestätigt ein bisschen die Vermutung, dass eben das Zusatzstoffgeschäft deutlich lukrativer ist, dass 90% vom Gewinn sogar von Taste und Nutrition kommen. Also Umsatzanteil ist 82%, Gewinnanteil ist sogar 90%. Also ist auch noch deutlich lukrativer als das Kundengeschäft. Von daher sollte man sich als Investor schon vor allem auf das konzentrieren, auf das Taste and Nutrition Geschäft, weil es eben, wie gesagt, Hauptumsatz und vor allem der Hauptgewinntreiber ist von der Carry Group. Das andere würde ich mehr als kleines Nebengeschäft bezeichnen, fast schon.
Mhm. Wobei sie ja damit gestartet sind, so habe ich zumindest noch im Kopf, oder?
Ja, genau. Also das ist eigentlich dann erst dazukommen im Laufe der Zeit. Haben sie aber sehr erfolgreich ausgebaut. Und wie gesagt, laut eigener Aussage, ist halt immer so Sache mit den eigenen Aussagen im Geschäftsbericht, sie sind der Weltmarktführer. Das ist jetzt natürlich für den Privatinvestor relativ schwierig in so einem unübersichtlichen Geschäft zum Überprüfen, aber sie behaupten, sie sind der Weltmarktführer in dem Bereich Lebensmittelergänzung und Zusatzstoffe.
Mhm. Dann hast du noch ein paar konkrete Beispiele, dass man sich vielleicht noch mal so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also wir haben zwar jetzt ein paar Sachen schon erzählt, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aufführen, was da alles darunter fällt und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel bringen.
Ja, das ist eine gute Frage, weil da habe ich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, ja, was machen die jetzt eigentlich am Ende vom Tag? Und da haben wir ein bisschen durchgeklickt. Also der Bereich Taste und Nutrition, der produziert Aromen, Geschmacksstoffe, Inhaltsstoffe, Basiszutaten, Konzentrate, Enzyme, Proteinbausteine, entwickelt aber gemeinsam mit Kunden eben diese Produkte. Also zum einen, so habe ich das verstanden, ist das, hat man da so ein bisschen fertige Lösungen. Also wenn er zum Beispiel einen Apfelsaft machen will und der braucht ein Apfelsaftkonzentrat, dann kann er das zum Beispiel bei der Carry Group bestellen. Es werden aber auch gemeinsam mit Kunden Produkte entwickelt. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, er möchte den und den Geschmack in seinem Produkt haben, dann ist da die Carry Group praktisch Entwicklungspartner für den Kunden. Die machen das dann gemeinsam, was ja irgendwo Sinn macht, weil sagen wir einfach mal Nestle, der hat ein Ziel für den Geschmack. Also ich weiß nicht, ob die wirklich Kunde von Carry sind, das weiß ich nicht, das ist nur ein Beispiel. Ich möchte den und den Geschmack in dem und dem Produkt haben. Dann hat die Carry Group einfach die Erfahrung, dass man weiß, welche Stoffe muss ich da wie einsetzen, dass ich auf den Geschmack komme. Und auch das Kaugefühl und alles, was halt dazugehört für das Geschmackserlebnis. Und dann wird es gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel Gemüsebrühen und deren Bestandteile. Geschmacksstoffe, wie man sehr viel auf die Rückseiten von den Produkten lesen kann. Milch hat man tatsächlich ganz klassisch, also das ist jetzt einmal nichts Künstliches, also man hat Milchfarmen, Milchbetriebe in Irland, macht daraus Basiskomponenten für weitere Milchprodukte wie Käse, Joghurt. Dazu kommen noch Aromen, wie zum Beispiel Vanillearoma oder also alles, was halt an Aromastoffen so gibt, was man in der Küche als Aroma braucht oder was man da in Produkten als Aromen wiederfindet. Also immer wenn Aroma dabei steht, könnte es von Carry Group kommen. Kakaobohnen haben wir noch, weiterverarbeitete Produkte aus Kakaobohnen, Kaffeebohnen, resultierende Produkte aus Kaffeebohnen, wie kurz angeschnitten schon die Saftextrakte für alle möglichen Säfte, Süßstoffe, Salzgeschmacksstoffe und noch viel weitere Stoffe zur Geschmacksmodifizierung, als Kaugefühl praktisch ist auch ganz wichtig. Im Kundenerlebnis bei sowas. Und da wissen die, wie man da die richtigen Stoffe miteinander ins Essen bringt, damit der Kunde das Ergebnis hat, das er haben will.
Ja, total spannend, dass da wirklich Firmen gibt, die sich auf sowas spezialisiert haben.
Ja, ich glaube, dass da ein bisschen die Stärke in dem Ganzen liegt. Also die haben das wirklich sehr hervorgehoben, dass halt da schon viel Erfahrung dahinter steckt, was man da machen muss, dass man zu den ganzen Geschmackserlebnissen kommt und dass halt eben die Carry Group weiß, was der Kunde eigentlich will oder was für ein Geschmack er gewöhnt ist, weil ich glaube, letztendlich geht es um das, was sind wir als Konsumenten gewöhnt, was finden wir gut. Das muss man halt dann irgendwo herstellen und die entsprechenden Stoffe dafür liefern, damit man den Geschmack trifft.
Okay. Hast du noch was zu dem Thema Geschäftsmodell?
Genau, da ist jetzt der Punkt wieder mit den USA ganz interessant, weil die, der Bereich Taste Nutrition, der hat seinen Umsatzschwerpunkt nämlich wieder in den USA, nämlich 54% der Umsätze vom praktisch wichtigsten Segment von Carry, die werden in den USA gemacht. Nur 24% in Europa und der Rest in Asien, Australien und so weiter. Also da sieht man schon, der Schwerpunkt USA, der hat sich bis heute gehalten. Also woher das kommt, habe ich jetzt aus dem Geschäftsbericht und aus den Unterlagen nicht rauslesen können, aber es ist definitiv eigentlich vom Absatzmarkt her mehr US wie europäisches Unternehmen.
Ja, irgendwo kommen die Wurzeln ja da auch her, wenn die so ein US-Konzern da anfangs mit drin war, oder?
Ja, mit Sicherheit. Aber dass sie das nicht, also überrascht mich schon ein bisschen, dass sie das nicht gehandelt hat, weil man denkt ja trotzdem, ist ja die ganze Firma, also die sind ja trotzdem in Irland, nah an Großbritannien, nah an Europa. Aber wie gesagt, der Schwerpunkt hat sie da ganz vehement gehalten in Amerika. Vielleicht passt es auch da besser mit der Ernährung, dass das einfach die Geschmäcker da besser treffen. Kann auch sein. Was jetzt für mich da noch ganz interessant ist, dass Asien eben relativ klein ist. Da würde ich mir persönlich jetzt einfach noch auf jeden Fall Wachstumspotenzial davon versprechen. Ich denke, die Gegend wird immer wohlhabender. Bevölkerungswachstum ist da besonders stark in Asien. Da sehe ich noch viel Potenzial für so ein Unternehmen wie die Carry Group. Und von daher bin ich eigentlich positiv gestimmt, was diesen Bereich Test und Tischen betrifft.
Genau, okay.
Jetzt gibt es natürlich auch was Negatives, was man darüber sagen kann. Wie wir es kurz schon angeschnitten haben, ist halt eigentlich schon der Trend der Camper hin zu natürlichen Lebensmitteln. Also dass man die Zusatzlisten kleiner macht, dass da vielleicht immer so viele künstliche Zusatzstoffe in unserem Essen sind. Der Trend, glaube ich, ist ja schon erkennbar. Also das können wir jetzt als negativ oder als Gefahr vielleicht sogar für Carry interpretieren. Ist halt die Frage, die ich mir da gestellt habe, wird das wirklich so ein Problem sein? Weil ich denke einfach, dass viele Menschen an die Geschmäcker gewohnt sind und oder genügend immer noch, auch wenn sich ein paar umstellen, immer noch genügend Menschen einfach den Geschmack gewohnt sind, den sie kennen. Und ich glaube, dass man so Gewohnheiten ganz schlecht wegbringt. Und es ist in dem Fall, glaube ich, auch schon ein Vorteil für Carry Group.
Der Mensch ist schlicht und ergreifend auch ein Gewohnheitstier. Ja. Und wenn man sich mal, glaube ich, irgendwo auf den Geschmack und so bei bestimmten Sachen, das geht mir ganz genauso. Also wenn ich mich da mal irgendwo auf ein bestimmtes Produkt eingeschossen habe und das schmeckt mir einfach. Also auf gut Deutsch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Joghurt A und Joghurt B. Und Joghurt B, der kostet vielleicht, weiß ich nicht, 5 Cent mehr, aber der schmeckt mir einfach deutlich besser. Dann bleibe ich bei dem Joghurt und da nehme ich dann auch keinen anderen oder kein Joghurt C, sondern ich finde den einfach gut und deswegen kaufe ich den auch wieder. Also so, denk mal, ist da einfach auch in der Gewohnheit dann drin und sind in Anführungszeichen auch drin gefangen. Und wieso sollte man dann was wechseln, wenn es schmeckt? Also kann das schon gut nachvollziehen.
Und ich glaube, dass das dann sogar wiederum ja zum einen vielleicht schon ein bisschen negativ ist, weil ein bisschen negativ finde ich natürlich schon, wenn das Essen voller Geschmacksstoffe vollgestopft wird. Ich persönlich versuche schon, das größtenteils zu verhindern. Oder ja, das selber im Griff zu haben, was auf dem Teller hat. Aber ich glaube einfach, dass das für Menschen einfach nicht wichtig ist und dass die von der Gewohnheit her einfach zu dem tendieren, was sie in der Vergangenheit gehabt haben.
Genau, richtig. Und
klar, so ein Unternehmen wie Carry Group, glaube ich, profitiert da extrem davon.
Klar.
Das ist super. Und so, ich denke, so Gewohnheiten werden über Generationen vielleicht sogar weitergeben, also zumindest zu den Kindern, weil ich sehe es bei uns, die essen das, was wir essen.
Ja, klar.
Die denken ja da nicht drüber nach. Und von daher glaube ich, dass das ein extrem stabiles Geschäftsmodell ist, aber wenn man vielleicht denken könnte, dass jetzt der Trend Wellbeing Food da ein bisschen dagegen arbeitet, das mag auch sein in einem gewissen Rahmen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Gewohnheit viel zu stark sein wird, als dass das ein großes Problem für Carry werden könnte. Das ist meine persönliche Meinung.
Das glaube ich aber auch. Also da gibt es noch viel, viel zu wenige, die auf diesen Gesundheitszug mit aufspringen. Also ich erkenne es zwar schon auch im Bekanntenbereich und so weiter und bei mir auch und bei uns in der Familie. Wir essen natürlich auch nach Möglichkeit ein bisschen gesünder, wo es geht, aber es gibt dann halt auch immer wieder Sachen, wo man sagt, ach, mal 12 Grad sein lassen und dann kauft man sich halt mal eine Packung Chips oder weiß ich nicht. Und irgendwas in der Richtung, wo man dann sagt, ach, das muss jetzt kein Bio-Apfel sein, sondern da weiß ich nicht, oder der Bio-Apfel ist auch Quatsch, aber irgendwie, das muss halt jetzt auch mal ein Joghurt sein oder irgendwie eine Packung Chips oder irgendwie. Und da sind halt einfach diese ganzen Geschmacksstoffe drin, das ist halt dann so.
Ja, absolut. Aber oder mal eine Dosen-Ravioli.
Ja, zum Beispiel.
Das ist nicht schlecht. Also
von daher, wahrscheinlich randvoll mit so Geschmacksstoffen und Zusatzstoffen.
Ja. Von daher würde ich mir jetzt in dem Bereich Test und Duschen eigentlich tendenziell keine allzu großen Sorgen machen. Was für das ganze spielt, ist natürlich erwachsene Weltbevölkerung, insbesondere in Asien, wie wir es gerade schon gesagt haben. Aber auch in Industrienationen wie den USA wird Wachstum für Bevölkerung erwartet. Und klar, mehr Menschen essen mehr. Mehr Essen heißt wiederum mehr Geschmacksstoffe und heißt wiederum mehr Potenzial für die Carry Group. Und von daher sehe ich eigentlich langfristig im wichtigsten Bereich schon gute Aussichten für die Carry Group, dass das weiterhin ziemlich geschmeidig laufen wird.
Okay, dann würde ich sagen, springen wir mal rüber zur anderen Seite, und zwar der Konkurrenz von der Carry Group. Was kannst du dazu sagen?
Also Konkurrenz gibt es nicht wenig, muss man sagen. Ist jetzt, man muss da vorhin sagen, es ist natürlich schon für einen Privatanleger relativ schwierig zum Analysieren das Ganze, weil letztendlich sind wir selber ja keine Kunden oder Zulieferer oder in irgendeiner Form haben wir Kontakt zur Carry Group. Das macht es jetzt für mich persönlich schon schwierig, weil ich habe es eigentlich schon generell lieber, wenn ich Kunde vom Unternehmen bin. Ich tue mir jetzt leichter, Apple-Aktie zu bewerten, weil ich weiß genau, warum ich die Geräte von Apple kaufe. Und ich weiß, warum das wahrscheinlich auch so schnell anders werden wird. Das ist jetzt dann natürlich schon ein bisschen schwieriger zu beurteilen, das muss man ganz ehrlich sagen. Konkurrenten werden aber aufgeführt, und zwar vom Unternehmen selbst. Da gibt es einige, die in meinen Augen stärksten und größten dürfte das deutsche Unternehmen Symrise sein. Aus dem MDAX, das wir schon angeschnitten haben, hat sich auch sehr gut entwickelt die letzten Jahre.
Machen die das Gleiche?
Die haben nicht ganz den Schwerpunkt auf Lebensmittel. Die haben auch Geschmacksstoffe, also für so Parfümzeug und so. Ich habe mir die Firma jetzt okay. Im Detail angeschaut. Die haben ein bisschen in eine andere Richtung, haben aber das auch dabei praktisch. Also das ist mir schon aufgefallen. So ein Unternehmen, das 1:1 Carry nachbildet, das habe ich jetzt eigentlich nicht gefunden. Also die haben alle ein bisschen mit dem zu tun, aber sind nicht 1:1 so fokussiert auf das, wie es vielleicht Carry ist, was vielleicht auch noch ein Vorteil von der Carry Group ist. Die sind sehr fokussiert auf das ganze Thema Ernährung. Und die anderen, ich lese gleich noch ein paar Namen vor, die streifen es vielleicht so ein bisschen mehr nur. Genau. Ein zweiter großer Konkurrent ist Guy Vando. Das ist ein französisches Unternehmen. Ist eben auch so ähnlich wie Symrise aufgestellt. Für mich sind das aber die direktesten Konkurrenten, weil also Carry listet dann andere Unternehmen auf wie Ala Food. Die machen zum Beispiel Joghurtprodukte. Ich denke, die sind auch bei uns relativ bekannt. Der Name Erla. Südzucker. DuPont in manche, also Chemiekonzern. Viele andere kleinere kennen wir dann gar nicht so. Aber es sind halt sehr viele kleine und sehr viele, die aber nicht das 1:1 auf Ernährung fokussiert sind, wie es jetzt die Carry Group ist. Fazit für uns Privatanleger ist jetzt natürlich, dass das Ganze ein bisschen schwierig zu analysieren ist, weil wir, wie gesagt, praktisch keinen Kontakt zu dem Unternehmen haben und ja, auf das vertrauen müssen, was uns das Unternehmen sagt. Das Unternehmen sagt auf jeden Fall, dass es praktisch in allen Bereichen Marktführer ist. Also in Amerika, Europa, im Rest der Welt, was die Geschmacksstoffe betrifft, in Amerika und Europa, was Süßstoffe betrifft, im Getränkebereich die Nummer 1 weltweit und bei dem Functional Ingredients and Nutrition, also funktionale Bausteine, Ernährungsbausteine, die Nummer 1 bei Proteinen und die Nummer 2 im globalen Markt ist. Das ist das, was das Unternehmen sagt. Das ist jetzt natürlich, ja, in meinen Jahren kaum nachzuvollziehen oder nachzuprüfen. Also das Fazit ist schwer kontrollierbar, aber das Unternehmen selbst gibt sich als Marktführer aus und hat eigentlich zwar zahlreiche Konkurrenten, aber keine, wo so stark fokussiert sind auf den Ernährungsbereich, wie es bei Carry Group der Fall ist.
Und falls, dann hätten sie es wahrscheinlich schon übernommen.
Ja, ist anzunehmen. Deswegen stehen die nicht mehr in der Liste drin.
Richtig. Nee, sehr gut, okay. Ja gut, und dann gibt es ja noch auf der zweiten Seite so den kleinen Bereich, den Nebenbereich des Consumer Food, was sie ja da noch haben. Also im Prinzip diese Fleisch- und Wurst-Geschichte. Da gibt es mit Sicherheit auch noch den ein oder anderen Konkurrenten. Wobei ich da, glaube ich, da können wir mal so ein bisschen drüber fliegen, weil da gibt's oder geh mal kurz drüber. Da hast du ja auch ein paar aufgeführt.
Genau. Der Bereich Consumer Foods ist jetzt nicht mehr so groß, wie wir gerade schon festgestellt haben, macht das 18% vom Umsatz aus, ist also eher klein. Der Bereich ist auch nur auf Großbritannien und Irland beschränkt. Also die Produkte vom Consumer Food Bereich, von der Curry Group, die findet man bei uns in Deutschland Habe ich zumindest nichts gefunden, also vereinzelt mag es möglich sein, aber im Großen und Ganzen ist man da wirklich auf Großbritannien und Irland beschränkt. Da bezeichnet sich die Kerry Group ebenfalls wieder als die führende Consumer Brand im Bereich gekühlte und gefrorene Lebensmittel in Großbritannien. Man vertreibt die Produkte unter eigenen Namen, produziert aber auch die Eigenprodukte, zum Beispiel für Aldi, Lidl oder Tesco. Also was bei uns dann, wie heißt denn die Aldi Eigenmarke?
Oh, weiß ich gar nicht.
Bei Rewe wäre es ja zum Beispiel.
Genau.
Genau, und sowas machen eben die für die Aldis und Lidls in Großbritannien oder für Tesco. Das ist da, glaube ich, ziemlich einer von den größten Supermärkte, der in Großbritannien ist.
Okay.
Von daher ist jetzt nicht überraschend, dass die meisten Kerry-Marken aus dem Bereich für uns völlig unbekannt sind. Also für mich waren es völlig unbekannt. In Großbritannien und Irland gehören es aber zu den Marktführern. Ich kann nochmal ein paar vorlesen, aber also wie gesagt, ich habe keinen gekannt. Das ist Denny, Richmond, Diary Gold, Strings and Things, Naked Glory, Rollover und Lolo. Also nie gehört, noch nie gesehen.
Nee.
Keine Ahnung, aber scheinbar sehr, sehr beliebt in Großbritannien und Irland. Und ja, von daher ist das eben das zweite Standbein, das kleine Standbein von der Kerry Group.
Der ein oder andere Ire und Brite wird jetzt hier wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie kann das sein, dass ihr die nicht kennt? Aber ja, ich kenne es tatsächlich auch nicht, also sagt mir kein einziger was.
Also ich habe mir dann ein Bündel von der Diary Gold Butter, die schaut einigermaßen so ähnlich aus wie die von Kerry Gold, ist aber nicht die gleiche. Ja, vielleicht, dass die auch bei uns rumgeistert, die Diary Gold, aber ich habe es nicht gekannt. Also letztendlich muss man sich halt auf, ja, verlassen auf die Aussage, dass es ein sehr beliebtes Produkt ist in Großbritannien.
Okay, genau. Dann würde ich sagen, lass uns wieder zurück zur Kerry Group selber schauen und lass uns da mal ein bisschen auf das Management schauen. Wer ist denn da an der Spitze und wer treibt denn da die Kerry Group an?
Genau, also das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Also ich bin sowieso immer einer, der sich das Management sehr genau anschaut. Gerade wenn ich jetzt so ein Geschäftsmodell habe, wo ich jetzt selber als Privatanleger mich schwer tue, die Konkurrenz einzuschätzen, die Produkte einzuschätzen. Da ist mir eigentlich ein Blick aufs Management sehr wichtig. Und ich muss sagen, der Herr Edmund Scanlon, der hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Also zu ihm selbst, der ist 44 Jahre alt, ist seit 2017 CEO, also jetzt noch nicht so lange im Amt, ist aber schon seit 1996 im Unternehmen. Und also mir ist es schon immer wichtig, dass so ein CEO ein bisschen eine Verwurzelung im Unternehmen hat, dass er weiß, wie das Unternehmen tickt, also vielleicht auch ein bisschen mehr mit Herzblut bei dem Ganzen dabei ist und nicht nur am nächsten Zielboni nachher. Und ja, das ist bei ihm auf jeden Fall absolut gegeben. Also seit knapp 15 Jahren im Unternehmen, 25 Jahren im Unternehmen. Das spricht doch für eine gewisse Verwurzelung und ja, finde ich absolut positiv.
Hat er sich da hochgearbeitet oder ist er da schon immer irgendwo im Managementbereich unterwegs gewesen, weißt du das?
Ja, tatsächlich, er war das sein ganzes Berufsleben schon im Unternehmen tätig. Hat da angefangen und ist ja nie woanders gewesen. Also ganz klassisch von unten hochgearbeitet.
Oh cool. Das heißt, er hat wirklich Lehre gemacht oder Ausbildung gemacht und dann wirklich von ganz unten nach ganz oben gekommen?
Ja, genau.
Oh, spannend.
Also er hat sogar mit seinen Eltern in der Nähe von einer Kerry Group Farm gelebt.
Ah, sehr cool.
Und hat da schon als Schüler ausgeholfen.
Das ist aber eine schöne Geschichte.
Er ist da wirklich schon als Kind mit dem Unternehmen in Berührung gekommen. Genau.
Okay.
Und wie gesagt, ich finde sowas eigentlich schon wichtig, weil so jemand einfach andere Entscheidungen trifft, wie jemand, wie gesagt, der am nächsten Zielbonus oder der Angst haben muss, dass er bei der nächsten Finanzierung rausgeworfen wird. Ich glaube einfach, dass jemand andere langfristige Entscheidungen trifft, wie jemand, der nur auf kurze Sicht fährt. Und von daher, allein das ist schon positiv. Ja, er ist dann eigentlich durch das ganze Unternehmen durchgewandert, war für die Kerry Group in den USA, China und Europa tätig. Genau, und wie gesagt, also absolut verwurzelt im Unternehmen und da habe ich dann ein Interview gefunden in einer irischen Zeitung und das hat mich dann also wirklich dann endgültig von ihm überzeugt. Nämlich hat er da ein Statement von sich gegeben, das lautet, unser Spiel ist langfristig angelegt, kein Boom innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten. Dieses Unternehmen hat sich kontinuierlich im Laufe der Zeit zu einem führenden Unternehmen und seinen Markt entwickelt. Daran wird sich unter meiner Führung nichts ändern. Ja, und genau das ist eigentlich das, was ich suche. In sowas will ich investieren. Der hat nicht ein oder zwei Jahre im Kopf, der denkt für 10 Jahre. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Vorteil ist in der heutigen Zeit.
Definitiv. Langfristig schauen. Und wie kann man im Prinzip das jetzige Unternehmen weiterentwickeln?
Absolut.
Durch Übernahmen.
Ja, okay. Das scheinbar gehört es zur langfristigen Strategie dazu, weil scheinbar haben sie es ja immer gut integriert, muss man ja auch sagen, dass das natürlich ein bisschen von der Philosophie abhängt, wie man sowas integriert, wie man die Leute aufeinander loslässt. Also wie gesagt, ich kann es aus der eigenen Erfahrung sagen, das ist natürlich schon eine Firmenphilosophie-Sache, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und in dem Fall hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und mir gefällt einfach die langfristige Denkweise. Weil gut, letztendlich kann ich ja eben nicht auf den Finger schauen und seinen Job kann ich sowieso nicht besser machen wie er. Sonst wäre ich der CEO und nicht er. Also, und von daher ist mir einfach wichtig, dass die Chance hoch ist, dass der einfach langfristig denkt. Und damit, glaube ich, hat man schon viel gewonnen in der heutigen Zeit, wenn so jemand vorne dran ist.
Mhm.
Zeigt aber natürlich auch, dass man so jemand bestellt oder so jemand zum CEO macht, zeigt natürlich auch, dass das Ganze dahinter einfach langfristig ausgelegt ist.
Ja, und vor allem, dass man auch jemanden vertraut, der schon eigentlich sein Leben lang in dem Unternehmen noch unterwegs ist und weiß, was los ist.
Ja, genau, absolut.
Finde ich auch sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt, ja, definitiv. Ja, dann lass uns mal weitergehen und zwar zu den Anteilseignern. Das heißt, wer ist denn so an der Kerry Group aktuell beteiligt? Wie teilen sich die Aktien auf?
Ist jetzt aber relativ spannend, weil nämlich 60% aller Kerry Group Aktien sind im Besitz von institutionellen Anlegern. Das ist jetzt auch eine relativ hohe Quote. Also bei Apple zum Beispiel sind das nur 35%. Gut, das ist natürlich auch ein Unternehmen, das ja einfach mehr in der Öffentlichkeit steht. Aber ich finde schon, dass das zeigt, dass so ein Unternehmen, das eigentlich für so einen Privatanleger kaum am Schirm haben, weil es halt kaum in der Öffentlichkeit steht, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Chancen drin sind. Oder dass vielleicht auch ja, Privatanleger da mehr drauf schauen sollten, dass da noch Potenzial da ist. Weil nur 27% machen Privatanleger aus. 13% kennt der Kerry Group selber. Also man ist selbst an sich beteiligt, zu einem relativ hohen Anteil. Das finde ich relativ interessant. Und zeigt eigentlich, dass das ein bisschen bei Privatanlegern so ein bisschen unter dem Schirm fliegt, das Unternehmen.
Also ich kann es ehrlich gesagt nicht, bevor wir uns jetzt da nicht im Rahmen der Analyse näher mehr beschäftigt haben. Also den Namen, ich hätte den jetzt wie, wenn du hast ja damals, wir haben ja geschrieben und geschaut, was machen wir für ein Unternehmen in der Aktie des Monats und dann hast du die Kerry Group ins Spiel gebracht. Habe ich sofort an die Butter denken müssen, witzigerweise, ja.
Ja, absolut.
Ja, alles klar.
Mir das klar.
Witzigerweise war es ja dann doch ein irisches Unternehmen. Das hat ja schon dann im Hinterkopf gestimmt. Aber der Rest, der war komplett dran vorbei. Aber super, super spannend auf jeden Fall.
Also ich bin einmal draufgekommen, weil ich immer Dividenden-Aristokrat ist. Das war wieder ein Google, das sonst, also wie soll man draufkommen? Die irische Börse habe ich mir noch nie angeschaut, ehrlich gesagt. Aber, nee, aber wie gesagt, finde ich relativ interessant, aber bestätigt einfach, dass das Unternehmen gerade bei Privatanleger ziemlich unter dem Schirm fliegt. Also von der regionalen Aufteilung her ist jetzt eigentlich ein bisschen anders als bei der Umsatzaufteilung. Da ist nämlich Europa der größte Anteilseigner, 23%. Auch stehe ich gerade mit dem Rest der Welt 23% und auf Platz 2 in Nordamerika mit 20% Anteilseigner. Aber gut, das ist jetzt nicht sonderlich. Das ist nicht sonderlich interessant für uns.
Okay, dann würde ich vorschlagen, lass mal ein bisschen auf die Wettbewerbsvorteile von der Kerry Group schauen. Wir haben jetzt zwar schon ein bisschen was angerissen, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch das ein oder andere mehr zu sagen.
Genau. Also generell gilt da wieder das Gleiche. Es ist jetzt natürlich schwer bei so einem Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile zu finden. Ich habe es jetzt trotzdem einfach mal probiert. Auch natürlich auf basierend, was ich natürlich in die Geschäftsberichte gefunden habe. Also selbst sagt das Unternehmen natürlich, dass die jahrzehntelange Erfahrung und das technologische Know-how ja einer der größten Wettbewerbsvorteile von der Kerry Group ist. Das ist, also ich habe es noch nie gemacht, so Geschmacksstoff, ich kenne mich da nicht aus mit Chemie und Biologie und so. Aber das ist scheinbar gar nicht so ohne, dass man das so hinbringt, wie es eben die Kerry Group hinbringt. Und entsprechend gehen da halt die Kunden sehr gerne zu Kerry und ja, sind da auch bereit, ordentlichen Preis dafür zu zahlen, wenn wir später bei den Kennzahlen noch sehen werden. Also das lohnt sich. Und dementsprechend scheint da ein wirklich gutes Produkt dahinter zu stehen, das auf Erfahrung und Know-how beruht. Und von daher ist es natürlich schon immer ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das alles hat, das Know-how. Wenn man weiß, wie man das macht, wenn man weiß, was der Kunde will, wenn man das auch weiß, wie man es richtig verkauft, da scheint die Kerry Group ja, sehr gut aufgestellt zu sein. Was mit Sicherheit der erste Wettbewerbsvorteil sein könnte von dem Unternehmen. Der zweite, den haben wir schon kurz angeschaut, ist einfach, dass Geschmäcker ein Gewohnheitsding sind. Und das wird sich nicht so schnell ändern. Das heißt, die Produkte, man ist eigentlich die Carry-Produkte einfach gewohnt. Und das ist natürlich schon ein Vorteil für so ein Unternehmen. Also man muss nicht groß was ändern, um im Spiel zu bleiben. Man bleibt es praktisch von alleine.
Beziehungsweise es ist ja nicht so, dass man die Carry-Produkte eigentlich gewohnt ist, sondern im Prinzip sind es ja die Produkte von anderen Unternehmen, wo die Carry Group die Bestandteile beisteuert. Und diese auszutauschen hieße ja für im Prinzip die Produkthersteller, die eigentlichen, zum Beispiel die Pizzahersteller oder irgendwas in der Richtung, hieße das ja wirklich, den Geschmack im Zweifel zu ändern und ja, auch den Geschmack für ihre Endverbraucher zu ändern. Und die werden Teufel tun und das machen.
Absolut, sehe ich genauso. Also das ist so der Punkt. Also die wollen das weiter von Carry haben, weil gerade die Sachen logischerweise funktionieren. Also das, was wir im Supermarkt sehen, das funktioniert, aber sonst würden wir sie vor die Nase gestellt bekommen. Und von daher, wie du sagst, die werden da nicht allzu viel Interesse daran haben, viel daran zu ändern. Also, und das ist für mich ja schon fast ein Programm, muss man sagen. Dass man da einfach so geicht ist auf die Geschmäcker von der Firma, auch wenn man es gar nicht weiß.
Genau. Okay.
Des Weiteren ist man noch weltweiter Marktführer im Bereich Test und Vision, was natürlich gewisse Größenvorteile bei Einkauf, Produktion und Entwicklung bringt. Es ist klar, wenn ich von irgendeinem Ausgangsstoff, lass es mal Kaffeepunkt sein, wenn ich da einfach sehr, sehr viel davon abnehme, dass ich da bessere Konditionen bekomme. Ich denke, das ist in jeder Branche ähnlich. Und von daher ist Größe, wenn man es richtig einsetzt, glaube ich, schon immer ein Vorteil. Beim Einkauf, aber auch bei der Produktion. Habe ich eine kleine Firma oder eine kleine Produktionshalle, ist es vielleicht nicht so effektiv, wenn ich das in einer großen Firma herstelle. Einfach, weil sich die Kosten auf mehrere Produkte dann aufteilen. Also es ist schon immer ein gewisser Vorteil, groß zu sein. Dann haben wir noch eine bekannte Consumer Brand in Irland und Großbritannien. Ist zwar jetzt ein kleiner Markt, aber letztendlich ist es dann wie bei uns. Das ist bei uns eine bekannte Marke. Almigut, also zumindest bei uns in Bayern, der Almigut-Joghurt ist sehr bekannt. Da wird man sich auch schwer tun, den aus der Regale rauszubringen. Und das Gleiche hat eben die Carry Group in Irland und Großbritannien. Was ja trotzdem, ist jetzt ein großer, aber trotzdem eine gute Basis ist, meine ich. Dann der letzte Wettbewerbsvorteil. Das haben viele irische Unternehmen, weil ich gesagt, ich bin gerade bei einer anderen Firma auch noch am Analysieren. Und das ist da der gleiche Vorteil, ist nämlich die Steuer. Die Steuerquote in Irland, die ist sehr niedrig, was sie zum Beispiel ja Amazon und so zunutze macht, die, wo ihr in Europa sitzt, da haben. Facebook, glaube ich, ist genauso. Da habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also die Carry Group hat 2019 bezogen auf den Gewinn nach Zinsen 12,3% Steuern zahlt. Nestlé, also ein Schweizer Unternehmen, hat 2019 21% Steuer zahlt, also schon fast doppelt so viel. Und Symrise waren sogar 27,1% in Deutschland.
Oh, Wahnsinn. Eigentlich fast den doppelten Steuersatz dann eigentlich.
Ja.
Ne, mehr sogar.
Verglichen mit Deutschland ist mehr als der doppelte Steuersatz. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, weil die anderen müssen ja die Differenz ja praktisch irgendwo herbekommen. Oder irgendwo raus erwirtschaften. Oder besser sein. Ja, immer. Also für mich ist das schon ein gigantischer Vorteil, in Irland eine Firma zu machen. Also profitiert zum Beispiel Ryanair davon. Oder eben genauso Carry Group. Das ist einfach ein Vorteil, da kann man nicht wegdiskutieren.
Das stimmt. Und das ist ja klar mit den Zahlen belegbar.
Absolut, ja. Also gerade die Gewinne werden immer ein bisschen anders ausgewiesen. Der Gewinn nach Zinsen mag ein bisschen unterschiedlich sein von Firma zu Firma. Und jetzt die Quoten nicht aus Zehntel stimmen, wie ich gesagt habe. Aber Tendenz, denke ich, ist eindeutig. Dass einfach die Steuerquoten deutlich niedriger sind in Irland. Also in der Schweiz oder in Deutschland. In Frankreich, denke ich, ist das gleich. Vielleicht zahlen die sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist für mich schon ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Also die anderen müssen 10% mehr Gas geben für das gleiche Ergebnis. Und das geht ja dann hintenrum wieder bei Investitionen, wo das fehlt dann. Bei Dividenden, bei Aktienrückkäufe, bei Übernahmen.
Genau.
Das zieht sich halt alles durch. Das ist einfach ein Nachteil, meine ich. Oder andersrum ein Vorteil für irische Unternehmen.
Mhm. Aber jetzt hast du schon eigentlich einen sehr guten Punkt angeschnitten, und zwar das Thema Kennzahlen. Lass uns doch auch gleich dabei bleiben. Und führ uns mal so ein bisschen durch die Bilanz, beziehungsweise führ uns da mal so ein bisschen durch die Kennzahlen der Carry Group.
Also, zuerst würde ich mal einen Blick aufs Umsatz- und Gewinnwachstum werfen. Das hört sich jetzt erst einmal gar nicht so spektakulär an. Also seit 2010 ist man im Schnitt beim Umsatz um 4,3% pro Jahr gewachsen. Beim Gewinn ist man ein bisschen schneller gewachsen, was generell sehr positiv ist, weil das heißt, dass man effektiver geworden ist. Da ist man seit 2010 um 5,4% pro Jahr gewachsen. Und beim Gewinn je Aktie sogar um 6,3% pro Jahr gewachsen. Was dafür spricht, dass vermutlich Aktienrückkäufe stattgefunden haben. Wenn der praktisch schneller steigt als das EBIT, dann spricht das sehr viel dafür. Oder dass vielleicht auch Steuern in dem Bereich gesenkt wurden, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mit 6,3% gewachsen.
Aber sehr stabil, finde ich. Also so ein Wert von 4-6% Wachstum, je nachdem, wo man jetzt drauf schaut, finde ich eigentlich einen sehr, sehr stabilen Wert.
Absolut. Absolut. Also sehr, sehr verlässlich, sehr kontinuierlich. Es hat jetzt keine großen Ausreißer gegeben. Von daher absolut stabil. Genau. Die EBIT-Marge beträgt 10%. Das hört sich jetzt vielleicht verglichen mit zum Beispiel Apple oder Visa oder SAP, ist das jetzt vielleicht wenig, aber man muss halt darüber bedenken, dass wir im Lebensmittelbereich sind und da halte ich 10% eigentlich schon für relativ viel. Also das ist die EBIT-Marge ist das der Anteil, der vom Umsatz als Gewinn vor Steuern und Zinsen hängen bleibt. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen ein Gradmesser, wie attraktiv sind die Produkte von einem Unternehmen, wie hat man die Kosten im Griff und das heißt, wenn die Profitabilität relativ hoch ist, dann ist das eigentlich in vielerlei Hinsicht ein gutes Zeichen fürs Produkt, fürs Kostenmanagement, eigentlich fürs ganze Unternehmen. Und 2019 waren es eben 10% bei der Carry Group. Das ist eigentlich schon ein ziemlich stabiler Wert für so ein Unternehmen, abseits von Software und Plattformen und so weiter. Also echt ein guter Wert, der fürs Unternehmen spricht.
Weißt du, wie es bei anderen Lebensmittelunternehmen ist?
Ah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen noch.
Okay, nicht schlimm.
Also, ich denke, Nestle wird ähnlich sein.
Aber das ist jetzt doch auch so ein durchschnittlicher Wert, sage ich mal, oder so ein Standardwert. Aber 10% ist doch erstmal auf jeden Fall auch eine Ansage, sage ich mal.
Immer Nestle ist ja eine Hausnummer, muss man auch sagen. Jo. Es ist ja im Endkundengeschäft absolut die Hausnummer. Von daher absolut, also ich persönlich sage schon immer, also bei EBIT-Margen in der Regel unter 10% oder unter, also wenn es unter 5 geht, da muss man sich schon fragen, ist das wirklich ein lukratives Geschäft? Ist das wirklich ein gutes Unternehmen, wenn es vor allem dauerhaft ist? Aber mit 10% kann ich jetzt so Problem. Absolut. Für die Schulden schaut es ja, eigentlich generell recht stabil aus. Also der Zinsdeckungsgrad beträgt knapp 9. Das heißt, dass der operative Gewinn die Zins oder die Zinslast um den Faktor 9 deckt. Also man verdient noch einmal so viel operativ, wie dass man an Krediten abbezahlen muss. Das ist sehr stabil. Verschuldungsgrad ist 52%, das ist auch sehr gut. Cash ist jetzt vielleicht nicht ganz so extrem viel da. Es ist ungefähr 20% der langfristigen Schulden sind von Cash gedeckt. Das ist jetzt nicht so richtig üppig, aber es ist auch ein relativ konservatives Geschäftsmodell, wo ich jetzt nicht fürchten muss, dass da die Umsätze oder die Gewinne plötzlich einbringen, dass man da unbedingt jetzt viel Cash plötzlich zugreifen müsste. So wie es jetzt in Corona andere Firmen vielleicht erwischt hat mit Lufthansa. Das ist jetzt ja bei Carry eher unwahrscheinlich, weil man ja doch ein sehr elementares Produkt hat.
Definitiv, weil gegessen wird immer und die Leute essen ja wegen Corona oder so nicht andere Produkte oder steigen auf einmal komplett auf was ganz anderes um oder sonst was, also oder nur sehr, sehr bedingt, sagen wir es mal so. Das heißt, da bleibt man eigentlich dann schon bei seinem gewohnten Essensrhythmus, sag ich mal, und Essensauswahl.
Deswegen finde ich jetzt auch die relativ niedrige Cash-Quote eigentlich auch nicht wirklich so schlimm. Wichtig ist bei mir der Zinsdeckungsgrad, dass der über 5 ist. Da weiß ich, dass auf jeden Fall die anfallenden Zinsen locker bedient werden können. Auch wenn doch einmal ein schlechtes Jahr kommen sollte, wird man da keine Probleme haben. Und ja, von daher ist die Bilanz für mich völlig in Ordnung.
Was gibt es zum Thema Bewertung zu sagen?
Also ein wirklich Schnäppchen ist das Unternehmen nicht. Mit einem aktuellen KGV von 28 und einem Wachstum von 6,3%. Ich finde, das sollte man immer ein bisschen gemeinsam betrachten. Ist es jetzt mit Sicherheit kein Mega-Schnäppchen nicht. Da muss man ehrlich sein. Ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, also meistens waren die Aktien Volltreffer, die wo ein relativ hohes KGV gehabt haben. Deswegen würde mich das jetzt eben nicht abschrecken. Wenn man natürlich sagen muss, dass das natürlich ein bisschen Rückschlagpotenzial bietet, ein hohes KGV. Muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, 6,3% ist ja jetzt kein Mörderwachstum nicht. Dass man jetzt sagen kann, das ist eine Wachstumsaktie oder so, das kann man ja auch nicht sagen, ist ordentlich, klar. Aber es ist keine Wachstumsaktie und dafür ist 28 schon sportlich.
Also für mich ist das eigentlich eher so ein sehr stabiler, langfristiger Wert. So hört sich es jetzt bisher für mich an.
Ja, genau. Der halt normal bewertet ist, würde ich sagen. Also ein Mega-Schnäppchen macht man damit mit Sicherheit nicht. Ich würde sagen, ist irgendwo angemessen bewertet.
Okay. Und jetzt natürlich zu dem spannendsten Thema beim Thema Dividendenaristokrat. Lass uns mal auf das Thema Dividende schauen.
Genau, also Dividendenfreunde werden jetzt erst einmal vielleicht im ersten Schritt sagen, okay, also mit einer Dividendenrendite von 0,72%, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber die ist extrem stabil gewachsen, nämlich seit 1987 durchweg Jahr für Jahr erhöht worden. Und seit dem Jahr 2000 ist das Dividendenwachstum weg nach 12% pro Jahr gelegen. Und das ist natürlich dann schon was anderes, wenn das einfach wächst, Jahr für Jahr, und das an einem ordentlichen Wert, also 12% ist schon vom Dividendenwachstum her sehr ordentlich, dann hast du schon ein bisschen anderen Geschmack, die wachsen halt dieses Jahr. Momentan ist es natürlich niedrig, mit 0,72% ist das kein, das ist der Wahnsinn, aber wie gesagt, das wächst halt sehr schnell und sehr stabil vor allem.
Das
Also,
heißt, seit 20 Jahren wächst die Dividende um fast 12% pro Jahr.
genau.
War das aber mal eine Ansage, oder?
Das ist gut, ja. Absolut. Und man muss jetzt auch noch sagen, die Abschüttungsquote beträgt noch 25%. Also das schaut jetzt nicht aus, als würde es unbedingt die nächsten Jahre aufhören. Solange das Geschäft so weiter wächst wie aktuell, gehe ich
Das
davon aus, dass man.
ein Viertel wird ausgeschüttet, circa.
Genau. Also auch völlig in Ordnung. Da ist noch genug für übereinander.
Ja, was wir dann wahrscheinlich auch das ein oder andere Jahr jetzt demnächst dann wieder brauchen.
Denke ich ja, absolut.
Ganz kurz zurückblickend, Dividendenaristokrat, ich glaube seit 87 war die erste Dividende, die gezahlt wurde und seitdem Jahr für Jahr erhöht, oder?
Genau.
Perfekt.
Also da ist man sehr stolz drauf, auf seine Historie. Aber was ich halt immer wichtig finde, dass man das Ganze trotzdem ja im Rahmen hält. Also 25% ist für mich da völlig in Ordnung. Tut mir immer ein bisschen schwer. Es gibt Branchen, da geht es Immobilien, da kann man mit Sicherheit einmal 80% ausschütten, weil das einfach das Geschäftsmodell hergibt. Aber bei vielen anderen Sachen bin ich schon skeptisch, wenn es dann weit über 60, 70% rausgeht, die Erhaltungsquote. Und da bevorzuge ich sowas eigentlich schon. Lieber kriege ich heute bloß die 0,72%, das wächst. Und ich bin auf der sicheren Seite, dass das Unternehmen das nicht einfach zum Fenster rauswirft, obwohl es woanders besser aufgehoben wäre, das Geld. Da bin ich bei sowas, fühle ich mich persönlich wohler.
Ja, und vor allem, man muss ja, glaube ich, das so ein bisschen auch im Verhältnis sehen. Klar, Dividendeninvestoren wollen natürlich immer eine bestimmte Dividendenrendite haben, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so ein bisschen auch nochmal die Performance der letzten 10 Jahre dazu holt, zusätzlich, dann würde ich mal sagen, ist das eine ganz ordentliche Performance, wenn man die Rendite der Dividende noch mit reinrechnet, dann kann sich das, würde ich mal behaupten, sehen lassen.
Absolut. Absolut ist er dran. Ob sie jetzt nochmal 400% drin sind, das weiß man natürlich nicht. Aber das war schon spektakulär, klar.
Definitiv.
Absolut.
Okay, klasse.
Und was vielleicht noch interessant ist, die Dividende wird halbjährlich immerhin ausgeschüttet. Also da gibt es eine Zwischendividende und eine Enddividende. Man hat also zwei Ausschüttungen. Also Zwischending zwischen deutsche Aktien und US-Aktien.
Okay, wann sind die Ausschüttungen immer? Weißt du das zufällig?
Also eine war ziemlich am Jahresende und eine war im Sommer. Aber da darf ich mich jetzt nicht festnageln, ich bin immer nicht
Okay,
ganz.
gut, das kriegt man im Zweifel dann selber raus, wenn man das möchte.
Genau.
Perfekt. Ja, dann Thomas, von meiner Seite erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Aufbereitung von der Carry Group. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles und ja auch ein sehr, sehr entspanntes, konservatives Unternehmen, würde ich mal sagen, was, glaube ich, in jedem Depot theoretisch ja nicht unbedingt einen schlechten Platz verdient hat, wenn man sagt, man will da langfristig was mitmachen. So hat sich das jetzt zumindest für mich angehört. Aber ich würde dich mal bitten, schließ das ganze Thema, was wir jetzt heute hier mal vorgestellt haben, nochmal mit deinem eigenen Fazit und wie du das siehst, welche Chancen und Risiken du da hinten raus bei dem Unternehmen siehst und was vielleicht du auch noch vorhast mit dem Unternehmen.
Sehr gerne. Also die Chancen, die denke ich, die liegen auf der Hand, nämlich einfach in der wachsenden Weltbevölkerung. Mehr Menschen, mehr Essen, mehr Inhaltsstoffe, mehr Geschmacksstoffe. Von dem Trend wachsende Weltbevölkerung, da wird wahrscheinlich ein oder wird sehr wahrscheinlich Unternehmen wie Kerry Group stark davon profitieren. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Auch weil natürlich das Essen schon auch günstig macht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Klar wäre es besser, jeder isst naturbelassene Produkte, aber muss man auch ehrlich bleiben, es ist wieder kaum realistisch sein, für jeden sich das leisten zu können. Und gerade da spielt halt Geschmacksstoffe, Stoffe zum haltbar machen und so weiter, spielen halt da schon rein. Und da ist Kerry eben perfekt aufgestellt. Die zweite Chance ist für mich auf jeden Fall auch Asien als Wachstumsmarkt. Wie wir schon gesagt haben, ist da noch nicht so richtig viel Marktanteil oder verglichen mit USA zum Beispiel ist relativ klein, obwohl die Bevölkerung dort viel größer ist. Also sehe ich da noch relativ starkes Potenzial, dass man auch da noch mehr Marktanteile gewinnen kann und wachsen kann. Lebensmittel sind verhältnismäßig krisensicher. Das hat man ja zuerst wieder gesehen in der Corona-Krise. Da hat es andere Unternehmen ganz anders erwischt als Kerry. Und von daher ist ja mal ein sehr krisensicheres Geschäftsmodell. Also wer ein bisschen Stabilität und Sicherheit im Depot will, der fährt mit seinem Lebensmittelhersteller mit Sicherheit nicht ganz verkehrt. Und das nächste Schritt ist natürlich eine weiter verlässlich steigende Dividende. schaut es sehr viel danach aus, als würde es schon so weitergehen. Die wachsen, die kann man nicht sicher sagen, logisch, Vergangenheit ist keine Garantie, aber es schaut nicht schlecht aus.
Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Weißt du irgendwelche Auswirkungen von der Corona-Krise auf die Kerry Group? Gibt es da irgendwie was Bekanntes, dass die jetzt sagen, müssten die Dividende kürzen oder irgendwas in der Richtung? Ist da irgendwas bekannt?
Da habe ich gar nichts gelesen von der Seite. Also die haben das scheint relativ an ihnen vorbeigezogen zu sein. Also Dividende kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich gar nichts gelesen. Scheint wirklich ziemlich unbeschadet, dass das auch herauskommt zu sein. Aber gut, das war ja das Einzige, was wir wirklich haben. Wir haben gesagt, der Aldi hat immer noch funktioniert. Da war sogar genau. Viel mehr los wie vorher. Daher war es ihm da. Wie gesagt, also von daher ist Lebensmittelbereich mit Sicherheit eine interessante Sache. Die Risiken sind, wie angeschnitten, vielleicht ein steigendes Gesundheitsbewusstsein. Inwieweit es natürlich dann eintreffen wird, ist die Frage in der breiten Masse. Also ich bin da selber ein bisschen skeptisch, aber man sollte natürlich trotzdem als Risiko am Schirm haben, wenn jetzt auf einmal alle anfangen, bloß noch vegan sich zu ernähren, dann wird das Fleisch- und Blutgeschäft natürlich relativ schlecht ausfallen und für Milch ist auch nicht mehr so prickelnd, wenn sowas passieren sollte. Wie realistisch das ist, naja, ich glaube es jetzt nicht. Mhm. Aber es ist natürlich ein Risiko oder allgemein eigentlich ein steigendes oder sich änderndes Nutzerverhalten. Könnte passieren. Ich glaube es nicht, haben wir ja schon gesagt, mit Gewohnheit und so weiter, dass das vielleicht nicht so realistisch ist. Ihr Risiko ist natürlich zumindest kurzfristiger, mit kurzfristigem Blick ist natürlich eine hohe Bewertung. Wenn da mal die Zahlen nicht getroffen werden oder so, kann es natürlich schon mal einen kleinen Ruck nach unten geben. War bis jetzt nicht der Fall, die letzten 10 Jahre, aber wenn da mal doch ein schlechtes Jahr dabei sein sollte, warum auch immer, dann kann natürlich bei der Bewertung schon sein, dass es mal ein bisschen nachgibt, das Ganze. Aber langfristig sehe ich das nicht als, für mich wäre es zumindest kein Hindernis, die hohe Bewertung da nicht zu investieren. Dann gibt es zahlreiche Konkurrenten, wo es jetzt natürlich für einen Privatinvestor schon schwierig wird, das zu beurteilen, wer ist da wirklich der Beste. Das ist halt schwieriger, wie zum Beispiel vielleicht beim Auto oder beim Handy oder so, oder auch bei Amazon oder Facebook, das wo man halt selber nutzt, wo man selber Kontakt hat damit, wo man selber weiß, warum man da eigentlich ist, das fällt ja bei so einem Unternehmen weg. Entsprechend ist natürlich Konkurrenz schon ein Risiko. Und das Gleiche trifft eigentlich die Wettbewerbsverteile. Also ich habe schon ein paar gefunden, aber als Privatanleger will man relativ spät merken, wenn sich an den Wettbewerbsverteilen irgendwas ändern sollte. Weil man einfach, wie gesagt, keinen direkten Kontakt hat zum Produkt. Oder halt schon den Kontakt hat, aber das eigentlich nicht merkt. Also wenn da was schief läuft als Privatanleger, merkt man es halt relativ spät, wenn man in so ein Unternehmen investiert. Genau, das sind jetzt eigentlich meine Augen die Risiken und die Chancen von der Aktie. Für mich selber ist es eigentlich ein extrem spannendes Unternehmen, weil es sehr langfristig geführt wird. In meinem Depot aktuell müsste ich jetzt sehr überlegen, aber ich glaube, kein einziger Lebensmittelkonzern drin ist. Von daher wird es auch von der Diversifikation ganz gut reinpassen. Und ja, mir ist auch die aktuelle Dividendenrendite nicht so wirklich wichtig. Mir ist das lieber, das entwickelt sich stetig und langfristig. Und von daher passt das eigentlich perfekt in mein persönliches Profil. Und das ist mir auf jeden Fall möglich, dass es die nächsten Wochen bei mir ins Depot reinrutscht, die Kerry Group Aktie.
Das heißt auch langfristig, wer da sagt, sucht vielleicht einen stabilen, langfristigen Wert, der eine kontinuierliche, steigende Dividende ausschüttet, der sollte sich auf jeden Fall die Kerry Group mal näher anschauen.
Absolut, genau. Wer vielleicht perfekt mehr auf die auf kurzfristig schnelles Wachstum hofft, der ist da mit Sicherheit falsch. Aber wer wirklich einen Anlagehorizont von 10 Jahren oder vielleicht sogar mehr, da stehen die Chancen meiner Meinung schon relativ gut. Und wer so denkt, der kann sich das Unternehmen auf jeden Fall mal genau anschauen.
Perfekt. Von meiner Seite, Thomas, ganz, ganz lieben Dank für die Aufbereitung und die Mühe, die Analyse, dass du da wirklich uns schön durchgeführt hast.
Sehr gerne.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
Ja, auch mal wieder einen großen Spaß macht, der Podcast und auch die Vorbereitung von der Aktie. Ja, und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
Alles klar, Thomas. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.